SRF 1.
SRF 1 Forum.
Der heutige 23. Juni wird in die Geschichtsbücher eingehen. Es ist der Tag, wo Großbritannien darüber abstimmt, ob sie aus der EU raus oder nicht. Die Urnen, die sind bis um 10 Uhr Lokalzeiten offen. Die Resultate, die erwartet man morgen gegen morgen. Wird der heutige Tag zum Schicksalstag für Europa? Über das reden wir in dieser stündigen Diskussionssendung Forum. Und da hat meine Kollegin Simon Hulliger einen Gast. Europa.
Und zwar in Form von der Korrespondenten von Schweizer Radio SRF. Meine Gäste sind also über ganz oder fast ganz Europa verteilt. Wir sind verbunden mit Großbritannien, mit Deutschland, mit Polen, mit Brüssel und mit Bundesbern. Der heutige 23. Juni wird der Tag zum Schicksalstag für Europa. Gehen wir zuerst auf die Insel. Herzlich willkommen, Martin Alliot, Großbritannien-Korrespondent. Der Abstimmungskampf ist ja sehr heftig, sehr emotional und sehr aggressiv geführt worden. Sind die Britinnen und Briten froh, dass der Tag jetzt endlich da ist?
Ja, ich glaube schon. Eine gewisse Erleichterung ist spürbar, weil der offizielle Abstimmungskampf mag 4 Monate gedauert haben, was in sich schon sehr lang ist. Aber eigentlich streiten sich die Briten ja seit 43 Jahren, seit sie beitreten sind zu diesem Club, über das Thema. Das heisst, jetzt einmal eine Zäsur ist willkommen, dass sie jetzt auch endlich da ist, ist willkommen. Aber man sollte sich keine Illusionen machen, dass das Gift, das in der britischen Gesellschaft, vor allem in der britischen Politik ist, das wird morgen nicht verschwinden mit einem Resultat, egal was das Resultat wird sein.
Man ist sich ja gewöhnt in Großbritannien, dass es regnet, aber heute hat es sehr heftig geregnet. Hat das die Abstimmung zum Teil auch beeinflusst?
Das wird im Moment befürchtet. Ich würde das nicht allzu hoch hängen, aber es ist eine Tatsache, dass in der Nacht auf heute starke Gewitter und sintflutartige Regenfälle über London und im ganzen englischen Südosten abgegangen sind. Und 2 Stimmlokale in London haben offenbar verlegt werden, weil sie geflutet worden sind. Das Letzte, was ich gesehen habe, ist, dass der wichtige Londoner Pendlerbahnhof Waterloo, Nomen est Omen, geschlossen worden ist und sich dort die Leute auf den Perron stauen und bereits Angst haben, sie kämen nicht rechtzeitig in ihre weit entfernten Vororte, um noch abstimmen. Aber immerhin, es sind ja noch 3 Stunden, bis die Wahllokale zumachen.
Dann gehen wir doch ins Zentrum der EU nach Brüssel. Herzlich willkommen, Oliver Washington, EU-Korrespondent. Ihr arbeitet im Medienzentrum in Brüssel. Wie war denn dort heute die Stimmung unter den Journalisten? Hat man da eine gewisse Aufregung gemerkt? Ist es hektischer als an anderen Tagen?
Ich würde es zum einen als eine gewisse Nachdenklichkeit beschreiben, weil sich alle die Frage stellen, ob die Briten jetzt wirklich gehen oder nicht, oder ob die Mehrheit der Briten wirklich gehen will oder nicht. Und natürlich auch als eine gewisse Anspannung vor einem möglichen Sturm, weil je nach Ausgang vom Resultat wissen wir nicht, was auf uns wird zukommen, ob allenfalls unser Berichtsgebiet ab morgen früh anders wird sein oder nicht. Also eine gewisse Anspannung und schon eine gewisse Nervosität.
Gerade neben eurem Büro hat BBC ihre Büro, also der englisch öffentlich-rechtliche Sender. Hat man da irgendetwas gemerkt bei den Kollegen dort?
Da hat man gar nichts gemerkt. Die arbeiten oder die tun ja mindestens am Tag vom Referendum die selber über das Referendum nicht berichten. Da hat man nicht viel gemerkt. Man hat in den letzten Tagen nicht viel gemerkt, weil die BBC hat zwar gerade neben uns ihr Büro, aber das sind die Einzigen, die ihre Tür mit einem Sicherheitscode abgeriegelt haben. Also man kommt dort nicht einfach so rein. Man muss läuten, man muss an den Glocken läuten, um dort reingehen. Und sie sind auch sonst allgemein eher ein bisschen zugeknüpft, im Gegensatz zu anderen, die da auch gerade neben uns ihr Büro haben.
Peter Vögeli. Herzlich willkommen, Peter Vögeli in Berlin. Wie ist der in Berlin? Ist dort in dieser Stadt spürbar, dass heute ein denkwürdiger Tag für Europa sein könnte?
Also oberflächlich ist das nicht spürbar. Es war 32 Grad gewesen. Berliner sind ja so ein bisschen easygoing, liegen jetzt an der Spree in den Liegestühlen und haben so ein bisschen das Gefühl, wir sind Weltmeister und wir werden auch Europameister. Und es ist unvorstellbar, dass eine Katastrophe passiert. Weder Fußballer ist noch europäisch. Aber unter der Oberfläche ist natürlich schon, dass ein grosses Thema in den Medien, die Berliner Zeitung, die noch vor mir liegt, die schreibt «Don't leave us this way» und man sieht einen Heißluftballon mit der britischen Farbe. Politik ist sehr beunruhigt. Wolfgang Schäuble, der Finanzminister, hat mal gesagt, wir würden weinen, wenn die Briten würden austreten. Ich weiss nicht, ob ich ihn jemals gesehen habe, in Tränen ausbrechen. Die Wirtschaft ist total dagegen. Und wenn es Umfragen gibt, 4/5 der Deutschen sagen, die Briten sollen bleiben. Und last but not least in unserem Büro, wir haben gewettet, ob sie bleiben oder nicht.
Und?
Wir sind 4 gewesen. Mhm. Alle haben gesagt, sie bleiben. Jetzt ist nur noch die Frage, mit welchem Prozentsatz. Und der, wo gönnt, wird von den anderen 3 zum Mittagessen eingeladen.
Jemand wird.
Ist aber nicht so teuer in Berlin.
Dann gehen wir auf Osteuropa, auch dort, oder wetten die Leute, dass Großbritannien bleibt. In Polen zum Beispiel. Der Urs Bruderer, Osteuropa-Korrespondent, ist im Moment in Warschau. Wie ist es dort mit den Leuten? Sind die auch entspannt, easygoing? Oder geht es dort den Leuten näher, den heutigen Tag?
Es ist ein ganz grosses Thema für die Leute hier. Ich habe das in all meinen Gesprächen gespürt, die ich hier geführt habe. Man hat es auch gesehen, die Nachrichten im Fernsehen, die Top-Nachrichten, ist jeden Tag ein Hauptthema gewesen in der letzten Zeit. Und das in einem Land, das sich sonst eher wenig interessiert für internationale Themen. Es ist eben schon fast ein Inlandthema für Polen, der Brexit. Fast 1 Million Polen leben in Großbritannien. 100'000 überlegen sich einen Umzug dorthin. Studenten jobben dort in den Semesterferien. Ich glaube, die zweithäufigste Sprache in England ist Polnisch. Großbritannien ist sehr, sehr nah von Polen, auf eine gewisse Art.
Polen ist ja auch im Abstimmungskampf, oder die Polen waren ein grosses Thema gewesen. Sie sind zum Teil als Sündenböcke dargestellt worden. Der SEKA ist ja die grösste Ausländergruppe in Großbritannien. Wie ist denn das in Polen angekommen, der Abstimmungskampf?
Als grosse Sündenböcke sieht man sich hier natürlich nicht. Im Gegenteil, man sieht sich als einen grossen Beitrag zur britischen Wirtschaft. Und es gibt auch einige Leute, die es nicht ganz okay finden, dass die Polen und die anderen Osteuropäer, die in Großbritannien arbeiten in Zukunft, die einzigen sind, die finanziell ein bisschen haben, müssen zahlen, falls Großbritannien bei der EU bleibt, in Form von ein bisschen verminderten Sozialleistungen. Also man sieht sich nicht als jemand, der irgendwie ein Problem verursacht hat, sondern jemand, der zu einem Problem gemacht wird.
Also weniger Sozialleistungen, das ist der Deal, den der Cameron nicht aushandeln konnte, noch vor dieser Abstimmung. Dann nimmt uns natürlich auch die Stimmung in unserem Land Wunder. Herzlich willkommen auch Philipp Burkhardt, zugeschaltet aus Bern. Die Sommersession, die ist ja letzte Woche zu Ende gegangen. Ist der Wandelhalle viel über Großbritannien und über die Abstimmung geredet worden?
Ich habe das Gefühl gehabt, dass eigentlich Fußball-EM mehr elektrisiert in der Wandelhalle. Sie hat den Fernseher aufgestellt und Shooter geschaut. Das Bewusstsein ist natürlich schon da bei den Politikerinnen und Politikern in Bundesbern, dass das auch nicht ohne Auswirkungen wird bleiben, gleich wie sich Großbritannien entscheidet. Aber die Unternehmenssteuerreform ist, glaube ich, das, was die Emotionen hat hochgegangen in der letzten Woche. Aber wie ihr sagt, die Session ist am letzten Freitag zu Ende gegangen. Wahrscheinlich, wenn sie jetzt im Gang wäre, wäre die Stimmung auch ein bisschen anders.
Wie ist das bei euch, die uns zulassen? Beschäftigt euch die Abstimmung? Steckt die EU in einer Krise? Ist die europäische Idee vielleicht am Ende? Sollte man die EU neu denken? Ihr könnt uns anrufen und mitdiskutieren. Und zwar auf Telefonnummer 0848 440 222. Oder ihr könnt uns auch schreiben. Auf srf1.ch haben wir ein Kommentarfeld eingerichtet. Und eure Kommentare lassen wir nachher in die Diskussion einfließen. Nochmal Telefonnummer 0848 440 222. Das Resultat von dieser Abstimmung, das erfahren wir erst morgen im Verlauf des Morgens. Aber stellen wir uns doch jetzt mal vor, die Briten wachen auf morgen und es ist ein Ja dazu, dass sie die EU verlassen. Martin Alliot in Großbritannien, was wird morgen Morgen der Cameron als erstes machen?
Es kommt unter der Voraussetzung, dass also ein Brexit, ein Austritt, das Resultat ist von dieser Abstimmung. Das ist Ihre Frage.
Genau.
Er würde vor sein Lesepultli stehen, wo dann jeweils vor Nummer 10 Downing Street aufgestellt wird und mit besorgten Dackelfalten auf der Stirn das Resultat anerkennen als gültig. Er würde sich anbieten, als der Premierminister, der mit der EU verhandelt, was das künftige Verhältnis zwischen den 27 und ihm soll sein. Ob das so realistisch ist, wogen sehr viele Leute zu bezweifeln. Der Cameron hat das Referendum erfunden im Januar 2013 in einer Rede. Er ist dann überrascht worden, dass er vor einem Jahr die Unterhauswahl mit einer absoluten Mehrheit gewonnen hat und damit gefesselt war an das Wahlversprechen. Und damit ist die Maschinerie in Bewegung gesetzt worden, die jetzt morgen an Puffer kommt, wenn man so will. Sonst ändert sich ganz kurzfristig nichts. Die Briten bleiben Mitglied der EU, mindestens für 2 Jahre, nimmt man einmal an. Das britische Pfund wird aller Voraussicht nach dramatisch in den Keller fallen. Die Börse wird reagieren. Britische Obligationen werden sicher einen Kurssturz erleben, weil das Risiko ein bisschen grösser wird. Das ist so der Datenkranz, mal auf der wirtschaftlichen und der persönlichen Seite von Herrn Cameron.
Aber wenn Sie sagen, die Leute zweifeln daran, dass er die Verhandlungen wird führen, meinen Sie, es ist sehr gut möglich, dass er zurücktritt?
Genau. Also seine Position ist politisch unhaltbar und die Verhandlungen muss ein Politiker führen, der mit Herz und Seele für den Austritt vom Vereinigten Königreich aus der EU ist.
Oliver Washington in Brüssel, ich kann mir vorstellen, wenn der Brexit Tatsache wird, dann würde in Brüssel die grosse Hektik ausbrechen.
Das ist klar. Also wenn das wirklich so wäre, dann wären viele hier in Brüssel geschockt. Das ist gar keine Frage, weil es wäre schon ein Ereignis mit einer enorme symbolische Bedeutung, der Integrationsprozess. Das wäre in dem Sinn klar, dass der nicht unumkehrbar ist, sondern dass der auch könnte scheitern. Das Ereignis würde für das stehen. Das ist das eine. Und zum anderen würde es natürlich Krisensitzungen geben morgen. Die sind angesagt, also am 8. ist eine Sitzung angesagt, am halb 11. ist eine Sitzung angesagt. Die sind so oder so angesagt. Und wenn sie wirklich austreten und die Märkte würden spinnen oder möglicherweise würden spinnen, wie das der Martin Ariot angetönt hat, dann würde es noch weitere Krisensitzungen geben. Es wird viele Pressekonferenzen geben. Also schon eine grosse Hektik, das ist gar keine Frage.
Kann man denn da wie ein Szenario aus der Schublade ziehen? Also haben sich die Spitzenbeamten bereits schon überlegt, wie sie jetzt da vorgehen würden?
Also das Szenario nicht. Es geht darum, was der Martin Ariot angetönt hat. Also wenn die Briten gehen wollen, dann muss im Prinzip eine Art Entscheidungsprozess in Gang gesetzt werden. Die Briten müssten ihren Austrittswunsch hier in Brüssel deponieren und dann würde der Prozess anfangen. Dann würde man das unglaublich komplexe Gebilde, also weil die Briten ja bei allem mit dabei sind, das müsste man eben separieren. Man müsste 2 Teile daraus machen. Die beiden Seiten müssten sich scheiden. Das ist sozusagen die eine Seite, die müsste passieren. Und dafür sind grundsätzlich mal 2 Jahre vorgesehen. Das könnte ja auch noch verlängert werden, wenn die 27 anderen dem einstimmig würden zustimmen. Ob sie das machen würden, das ist ein bisschen offen. Und dann die zweite grosse Frage ist natürlich, was müsste geklärt werden, irgendwann einmal dann, wie das Verhältnis dann in Zukunft soll zwischen den Briten und den anderen 27 EU-Mitgliedstaaten oder dann noch den verbliebenen 27 EU-Mitgliedstaaten soll in Zukunft herrschen. Also die zweite Frage muss dann auch geklärt werden.
Aber offiziell, wir haben gehört, man macht sich noch keine Gedanken über das oder man will das jetzt nicht schon vorwegnehmen, aber inoffiziell ist ja wahrscheinlich schon darüber geredet worden. Das hat man ja nur nicht sagen so.
Also es ist in einem kleinen Kreis ist gar keine Frage. Also der Herr Juncker, der Jean-Claude Juncker, der Kommissionspräsident und Frau Merkel oder auch der Herr Juncker und seine engsten Mitarbeiter haben mit Sicherheit über das diskutiert. Man hat sich Mühe gegeben, dass man zuerst auch nichts Grosses, kein grosses Konzept schriftlich aufschreiben, dass auch nur ein enger Kreis wirklich über diese konkrete Strategie informiert wird, weil die Gefahr da wäre, dass das würde leaken, dass das würde rausgehen, die Presse, und dass das dann eben im Verlauf des Abstimmungskampfs irgendwie hätte Einfluss nehmen auf das Resultat in Großbritannien, und das hat man einfach um jeden Preis wieder verhindern.
Angela Merkel ist angesprochen worden, Bundeskanzlerin Peter Vögeli in Berlin. Wie sieht ihr das Programm von der Angela Merkel morgen aus, wenn jetzt der Brexit Tatsache werden würde?
Also Angela Merkel hat heute gesagt, Europa solle das Ergebnis gemeinsam und in Ruhe beraten. Sie halte nichts davon, dass es jetzt so aufgeregte Untergruppen gäbe. Und das Ergebnis werde dann am Gipfel von der EU am Dienstag und am Mittwoch in Brüssel beraten. Also Angela Merkel macht, was sie immer macht, oder? Sie versucht, Ruhe ins Ganze zu bringen. Sie wird sicher nicht die Erste sein, sondern eher die Letzte sein, die sich äußert, morgen Freitag, falls es einen Brexit gibt. Aber sonst wird natürlich in Deutschland eine grosse Aufregung herrschen.
Wie ist es in der Schweiz? Der Bundesrat Philipp Burkhardt hat auch irgendeine Planung für morgen, wenn jetzt der Brexit wirklich zustande kommen würde?
Ich gehe davon aus, dass sich der Bundesrat wird hüten, irgendwie zu äußern, ob er das positiv oder negativ findet, wenn es einen Brexit gäbe. Es ist sicher, morgen gibt es einen Pressetermin mit dem Bundespräsident Johann Schneider-Ammann. Er wird also ein Statement abgeben, aber das wird wahrscheinlich schon das höchste von den Gefühlen sein. Kurzfristig ist es für die Schweiz aber wäre sicher eine schlechte Nachricht, weil wir haben ja noch ein paar Probleme auch mit der EU. Vor allem die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiativen ist das grösste kurzfristige Problem. Da hat der Bundesrat sich jetzt sehr zurückgehalten in den letzten Monaten mit Äußerungen zu Brexit absichtlich. Er sagt, wir wollen gerade nach der Abstimmung von heute, also schon ab morgen, wollen wir in Gespräche eintreten mit der EU für eine einvernehmliche Lösung zu finden, wie man sagt, für dass man nachher unserem Parlament einen Vorschlag machen kann, wie die Masseneinwanderungsinitiative im Einklang mit der EU soll umgesetzt werden. Und wenn es einen Brexit gäbe, dann geht man hier in Bern davon aus, wäre es auch nichts mit diesen Gesprächen.
Also wenn wir dann probieren, möglichst schnell noch schnell auf Fuss reinzubekommen, bevor dann eben die Beamten alle absorbiert sind mit Verhandlungen mit Großbritannien.
Ja, also wir sagen, es sei nicht ganz ausgeschlossen, dass es dann trotzdem noch Gespräche gäbe, aber eigentlich weiss man auch hier, dann gäbe es wahrscheinlich nicht, weil teilweise sind die gleichen Personen, die dann mit den Briten müssten eine Lösung suchen, auch wenn die zwei Jahre Zeit haben dafür, aber es sind die gleichen Personen, die mit der Schweiz müssten die Gespräche führen. Also die wären sicher in den nächsten Tagen anders absolviert und nachher gibt es ja dann mit Juli oder Ende Juli gibt es ja auch eine Sommerpause in Brüssel. Also man weiss nicht, das kurze Zeitfenster wird wahrscheinlich mit britischen Themen zugepflastert sein.
Das ist ja die Abstimmung in Großbritannien für Polen. Wir haben es vorhin gehört, Ausbruderin in Warschau. Das ist ja auch eine Abstimmung über die Zukunft von vielen Familien, wo ihr jetzt gesehen habt, ganz viele Polinnen und Polen leben in Großbritannien, über 800'000. Also ist das wirklich eine sehr eine persönliche Geschichte, die auf die Leute dort zukommt. Also hat man da auch da ganz persönlich Angst jetzt um die eigenen Familienmitglieder, die vielleicht wieder heimkommen müssen?
Ja, die Ängste gibt es tatsächlich. Es gibt Zeitungen in Polen, die berichtet haben, es könnte ziemlich schnell Auswirkungen haben auf die Polen in Großbritannien. Es gibt Spekulationen, dass alle die, die noch keine 5 Jahre in Großbritannien sind, könnten das Bleiberecht verlieren und müssten zurückkommen sofort. Und es gibt weitere Spekulationen, dass die Briten, wenn sie mal draußen sind, die Gesetze für die Ausländer so könnten verändern, dass auch die, die schon länger dort sind, nicht mehr bleiben dürfen. Also die Spekulationen gibt es. Aber das sind vorderhand Spekulationen, weil auch hier weiss niemand wirklich, was kurzfristig passiert und was die Briten genau machen werden. Darf ich
mich kurz einmischen? Selbstverständlich, Martin Aliot.
Diese Spekulationen habe ich in den letzten Wochen in britischen Medien, in britischen Diskussionen nie gehört. Ich halte sie aus meiner Forschperspektive auch für nicht sehr realistisch. Man darf nicht vergessen, dass Tausende von Einwanderern, woher sie auch immer kommen, dafür sorgen, dass die britischen Spitäler funktionieren, dass die britische Forschung funktioniert und so weiter. Also überall in diesem Land, von Tankstellen ganz abgesehen, sind die Einwanderer fest eingebunden in eine relativ komplexe Wirtschaft, die es relativ gut geht im Moment. Und das Dümmste, glaube ich, was man machen könnte, die Arbeitslosigkeit ist relativ tief, sicher im europäischen Vergleich. Das Dümmste, was man machen könnte, wäre dieser Wirtschaft, die dann sowieso soll unter Schock stehen, noch einen zusätzlichen Schock zufügen, indem man die Beschäftigung künstlich reduziert.
Also das Befürchtungen, die nur in Polen sind aufgekommen, in diesem Fall, Ausbruder?
Die sind dort tatsächlich diskutiert worden. Ich habe das auch mehr erzählt, um zu zeigen, wie die Stimmung hier ist. Man hat sich, wie gesagt, hier sieht man sich selber auch als jemand, der eigentlich dort etwas leistet, wie das der Martin Aliot geschildert hat. Aber man kann natürlich auch spekulieren, dass eine Dummheit die nächste nachzieht. Es ist bekannt, dass die vielen Einwanderer ein Faktor sind bei der Abstimmung über den Brexit. Und darum, von dort her, kommt natürlich die Nervosität, die man in Polen spürt.
Das ist die Sendung Forum auf SRF 1. Wir spüren sozusagen Europa der Puls an dem vielleicht denkwürdigen Tag, wo die Britinnen und Briten darüber abstimmen, ob sie der EU bleiben wollen oder nicht. Und ihr könnt mitdiskutieren. Ist die europäische Idee vielleicht am Ende? Zeigt das, wenn ein Land darüber abstimmt, ob sie austreten will, dass in der EU etwas nicht mehr funktioniert? 0848 440 222 ist Telefonnummer oder online unter srf1.ch könnt ihr euren Kommentar abgeben, den wir dann in die Sendung einbeziehen. Am Telefon begrüsse jetzt der SRF 1-Hörer Roland Zbinden aus Winterthur. Grüße dich, Zbinden.
Guten Abend miteinander.
Wir haben darüber geredet, was so kurzfristige Auswirkungen könnten sein von einem Brexit, also Britain Exit, das ist ja die Zusammensetzung von dem Wort Brexit. Was habt ihr das Gefühl, wäre das ein wichtiger Schritt, ein guter Schritt, wenn Großbritannien das macht?
Ja, das finde ich durchaus, ja. Weil die EU hat es einfach verpasst, in den letzten 15 Jahren sich im Sinne der Bürger anzupassen. Sondern es hat einfach nur Abgaben, Reglemente und Verordnungen und Gesetze bestimmen, wo eigentlich gar nichts mit dem Leben von der Bevölkerung mehr zu tun hat. In dem Sinne wäre es auch viel gescheit gewesen, wenn Griechenland austreten wäre. Sie wären vermutlich besser dran. Und ich das teilen, was viele Brexit-Anhänger befürworten, dass eben die Welt nicht nur aus der EU, wo rein Deutschland abhängig ist, besteht, sondern dass es eben auch noch weitere Länder auf der Welt gibt, wo man Handel treiben kann und mit Arbeitskräften austauschen.
Nehmen wir das gerne auf, Roland Spinden. Merci vielmals, dass ihr da angerufen habt. Also quasi, das könnte eigentlich auch eine Chance sein, dass die Großbritannien austritt und die EU merkt, dass sie sich einfach wie zu weit von den Bürgerinnen und Bürgern entfernt hat. Oliver Washington in Brüssel. Versteht ihr die Argumentation von Roland Spinden?
Also ich kann ihr etwas abgewinnen. Es ist sicher so, dass es der EU in den letzten Jahren nicht gelungen ist, um ganz grosse Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist keine Frage, wenn wir über die Arbeitslosigkeit, über die Jugendarbeitslosigkeit nachdenken, wo wir vor allem in Südländer haben. Ich bin nicht ganz einverstanden mit dem Herrn Spinden, wenn er sagt, dass es für Griechenland möglicherweise besser gewesen wäre. Ich glaube, für Griechenland wäre es in einer Katastrophe gewesen, wenn es austreten, mindestens kurzfristige Katastrophe gewesen, wenn es austreten wäre. Aber es ist natürlich schon so, es gibt auch da in Brüssel Stimmen, und das sind nicht, ich sage jetzt, also von seriösen, in Anführungszeichen, Politikern, die sagen, die Briten sollen gehen, weil die Briten sind auch immer ein Störfaktor gewesen innerhalb von diesem Betrieb. Und wenn die Briten draussen sind, dann nachher könnte der Betrieb da in Europa, in Brüssel, besser funktionieren. Und das wäre auch eine Chance, dass sich die EU in einem positiven Sinn kann weiterentwickeln. Und weiterentwickeln heisst eben noch stärker integrieren, dass gewisse Kompetenzen noch zusätzlich da sozusagen auf Brüssel verlagert würden. Also als eine Chance wird das von gewissen Leuten durchaus auch wahrgenommen.
Was würde es für die Schweiz heissen, Philipp Burkhardt? Wäre es für uns auch eine Chance? Hätten wir mit Großbritannien eine Art Verbündeten, der eben auch nicht in der EU ist?
Ja, ist noch interessant, wenn man off the record auch mit Regierungsmitgliedern redet, sagen die eben, kurzfristig wäre das für uns schlecht, weil die Gespräche nicht stattfinden können. Aber mittelfristig hört man, wäre das gar nicht so eine schlechte Ausgangslage. Natürlich hat niemand prophetische Fähigkeit und man weiss auch effektiv nicht, wie es dann rauskommt. Aber es wäre einfach eine Situation, dass Großbritannien natürlich einen Status hätte, der, wie es erwähnt worden ist, neu müsste das Verhältnis zur EU aushandeln. Die hätte eigentlich nachher weniger als wir, die immerhin noch bilaterale Verträge mit der EU haben als Nicht-EU-Mitglied. Und es müssten eigentlich die gleichen Fragen geklärt werden, die die Schweiz teils schon geklärt hat oder jetzt eben klären möchte. Also Fragen vor Zuwanderung sehr aktuell und auch das institutionelle Rahmenabkommen, wie es heisst, das wir aushandeln mit der EU, beziehungsweise sie vor allem mit uns. Also die Frage, was passiert, wenn es einen Streit gibt mit der EU, sollen da ja für gesagt, fremde Richter nachher über die Schweiz können bestimmen. Die Frage müsste auch Großbritannien auch klären. Und da gibt es schon die Hoffnung, dass man sich vielleicht im besten Fall zusammentun oder dass es zumindest gewisse Parallelitäten gibt zwischen der Situation von Großbritannien und der Situation von der Schweiz.
Wie wird das in Deutschland gesehen? Herr Peter Vögel in Berlin, also eine Chance. Die Briten nicht mehr dabei, könnte das eine Chance sein? Sehen das die Deutschen auch so?
Also politisch sieht man das als Katastrophe, aber vielleicht zuerst noch etwas zum Herz binden. Es gibt auch prominente Politiker, die etwas Ähnliches sagen wie er, also in gewisser Weise, nämlich der Wolfgang Schäuble hat gesagt, man könne nicht so weitermachen wie jetzt, egal wie das Resultat sein wird. Europa sei keine gute Verfassung, es sei eine grosse Skepsis, also es brauche Reformen. Und in Deutschland hat man das Gefühl, für Reformen, die zum Teil auch im Sinn von Deutschland sind, braucht man England. Also wenn es jetzt um Freihandel geht, um Subventionen, um Finanzpolitik, vielleicht auch um Sparen, da hofft natürlich Berlin auf London und die Erfahrung ist, dass London eine gewisse Türöffnerfunktion hat. Also viele deutsche Diplomaten sagen, wenn wir mit einem Vorschlag in Brüssel auftauchen, sagt man zuerst mal nein. Also wäre es viel besser, wenn das über London läuft. Also für die Deutschen, die sind sehr daran interessiert, nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch politisch, dass Großbritannien drin bleibt. Und etwas ist ganz wichtig. Für die Deutschen ist einfach die EU, das gehört zu ihrer DNA. Es steht sogar in der Verfassung, ein Vereins Europa sei Staatsziel. Also für die ist es komplett eigentlich politisch gesehen unverständlich, dass jemand austritt.
Darf ich mich kurz da Oliver Washington aus Brüssel, klar.
Was ich mich gefragt habe, als ich die Aussage von Herrn Schäuble gehört habe, was meint er eigentlich damit, Europa kann nicht so weitermachen wie bis anhin, wenn wir das, die Abstimmung ernst nehmen wollen?
Er hat einfach gesagt, relativ vage, es brauche Reformen. Weiter hat er sich nicht darauf eingelassen, wie er häufig ist. Aber er redet natürlich auch aus der Erfahrung, die man in Deutschland jetzt hat. Man hat eine grosse Koalition, wo man das Gefühl hat, die bestimmt alles. Es gibt eine AfD, die wächst. Und er spürt das auch im eigenen Land, oder? Einen gewissen Widerstand gegen die Europäische Union.
Online könnt ihr uns Kommentare schreiben via srf1.ch und meine Kollegin Karin Rüffli schaut sich die an. Und da ist etwas reingekommen, was zu dieser Thematik passt, Karin.
Ja, es zeigt so ein bisschen, dass man nicht zufrieden ist mit der jetzigen Situation. Der Kurt Wirz aus Wilchingen findet allein den Begriff Europäische Union der blanke Hohn. Untereinander sind die Länder unsolidarisch und die Starken bestimmen den Kurs der Schwachen. Und Beat Schönenberg aus Wangen meint, dass die EU im Grunde genommen eigentlich eine gute Sache sei. Das Problem sei die diktatorische und teilweise erpresserische Art, wie sie geführt wird. Deutschland und Frankreich bestimmen den Weg und die anderen müssen folgen. Und darum sagt er, auch würde er sich eine demokratischere EU wünschen.
Deutschland und Frankreich befehlen, die anderen müssen folgen. Aus Bruderer in Warschau, das ist auch eine Kritik, die man aus Polen gehört, manchmal, oder?
Man hat sich in den Ost-EU-Ländern tatsächlich lange so gefühlt, als ob man irgendwie nicht wirklich sein Gewicht könnte einbringen in diesen Verhandlungen in Brüssel. Man ist ein bisschen am Katzentisch gesessen. Das war das Gefühl, das man hatte. Man hat, glaube ich, im letzten Sommer gezeigt, dass das nicht unbedingt so muss sein. Also der Widerstand gegen die Quote zur Verteilung von Flüchtlingen, der ist doch sehr massiv gewesen und der hat faktische Auswirkungen gehabt. Und ich glaube, die Länder lernen langsam, es war auch ein Lehrprozess gewesen, die lernen langsam, wie dass man in Brüssel muss sich verhalten muss, wenn man will, dass man mit seinen Anliegen durchkommt. Man muss eben irgendwie Verbündete suchen und die Verbündeten kann man überall finden. Und es ist interessant, dass auch die vielen EU-skeptischen Regierungen, die es in Osteuropa gibt, alle tatsächlich hoffen, dass die Briten drinnen bleiben, weil sie natürlich doch wissen, dass die EU für sie eine sehr, sehr wichtige Institution ist, wo sie davon profitieren. Nicht nur finanziell, auch sicherheitspolitisch. Sie wollen die EU behalten, aber sie wollen eine EU, die klein und schlank bleibt, vielleicht sogar ein bisschen weniger EU ist als jetzt. Da verstehen sie die Briten als einen guten Partner am Tisch und darum wollen sie gerne weiter dabei haben.
Ich würde gerne noch auf den Domino-Effekt heute eingehen, wo man auch viel darüber lesen konnte, die Befürchtungen, die umgehen. Wenn jetzt die Briten wirklich Ja sagen heute und aus der EU rausgehen, könnte das etwas wie einen Domino-Effekt auslösen, Ausbruderer? Jetzt gerade Länder in Osteuropa, könnten die sagen, machen wir auch oder eben gerade genau nicht, weil sie vor allem jetzt gesehen haben, die Sicherheit, die EU bietet, auch sehr hoch gewichten.
Also die Rhetorik gegen die EU ist in einigen Ländern sehr, sehr scharf. Das ist klar. Und auch von der Regierung her, also sogar der Viktor Orban, der Premierminister von Ungarn, der schlägt äußerst harte Töne an, manchmal, wenn es zum Thema EU kommt und zum Thema Brüssel. Aber er ist auch der jetzt irgendwie ins Rat geschaltet hat, im Namen von der Regierung, von der ungarischen Regierung. Briten, bleibt doch bitte drin, wir würden euch gerne weiter drin haben. Das zeigt, wenn es wirklich hart auf hart kommt, glaube ich, ist keine Regierung an diesem Punkt oder sogar weit weg von dem Punkt, wo ich würde sagen, wir sollten uns glaube ich, an dem ein Beispiel nehmen.
Wie fest hat man in Brüssel bei der EU Angst vor einem möglichen Dominoeffekt, Oliver Washington?
Also es ist eine Angst, die da ist, wobei ich sehe es ehrlich gesagt gleich wie der Urs Bruderer, weil vor allem die osteuropäischen Länder, wenn die würden gehen, die müssen sich ja fragen, was ist die Alternative? Also wenn sie nicht mehr in der EU sind, dann sind sie außerhalb der EU und dann sind sie wieder im Einfluss von Russland, ich würde jetzt mal sagen, stärker ausgesetzt. Ich würde behaupten, das wollen die osteuropäischen Länder nicht. Also insofern kann ich mir so einen Dominoeffekt auch nicht wirklich vorstellen. Was ich mir aber kann vorstellen, oder was ich davon ausgehe sogar, das ist, dass wenn es zu einem Brexit sollte kommen, das auch in anderen europäischen Ländern, Frankreich zum Beispiel, Holland, Österreich oder Finnland auch, dass eben antieuropäische Kräfte Aufwind bekommen, dass sie noch stärker werden und dass sie durch diesen Aufwind die nationalen Regierungen noch stärker würden beeinflussen und dass das dann wiederum über die nationalen Regierungen zu einem Problem auf europäischer Ebene würde führen, weil es dann eben noch schwieriger würde, zum bei Problemen wie der Flüchtlingskrise, wie bei der Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, Griechenlandkrise, Eurokrise und so weiter, zu wirklich zu substanziellen Lösungen zu kommen.
Also ohne AfD in Deutschland, europakritische Partei, könnte Aufwind bekommen, Peter Vögeli in Berlin.
Ja, also interessanterweise ist die AfD da gespalten. Und zwar die Frauke Petri hat gut vor einiger Zeit im Februar gesagt, ein Austritt von Großbritannien, das wäre fatal, das sei eine mahnende Stimme von der Vernunft, ein gutes Korrektiv, es sei ein grosser Nettozahler und man müsse dann kennen, ein Zauberer sein, um herauszufinden, wer dann nachher die Hauptlast müsse zahlen, nämlich Deutschland. Also darum sei es wichtig, dass Großbritannien drin bleibt und lustigerweise ihr Lebenspartner hat gerade das Gegenteil behauptet. Er hat gesagt, wenn Großbritannien austrete, dann sehe man, dass es also auch noch eine Alternative zur EU gäbe. Und ich nehme an, die AfD wird in diesem Schema argumentieren. Sie wird beide Argumente brauchen. Und insofern weiss ich nicht, wie sehr sie davon profitieren wird. Sie wird einfach sagen, wir wollen auch irgendeine Abstimmung. Aber da gibt es ja Umfragen, von 4 von 5 Deutschen würden gegen einen Austritt von Deutschland aus der EU stimmen.
Der Rudi Morgenthaler von Rüfenacht, Kanton Bern, SRF1-Hörer, ist am Telefon. Grüße euch, Herr Morgenthaler.
Guten Abend, Frau
Hulliger, auch ihr wäret dafür, lese ich, dass Großbritannien die EU verlässt. Wieso?
Ja, für mich ist das, wie soll ich das sagen, das ist fast wie ein dritter Weltkrieg. Das heisst, Europa ist vor 50 Jahren Europa gewesen und von mir aus gesehen ist das irgendwie alles zusammengewürfelt worden, dass in Länder kommen, die finanziell schwach waren, in Europa, also in die EU eingetreten sind. Und für mich ist das eigentlich, ich kann es nur mal sagen, eine Katastrophe.
Also die EU ist eine Katastrophe, sagt ihr. Und vergleicht das Friedensprojekt mit dem Dritten Weltkrieg. Habe ich das richtig verstanden?
Also, das ist für mich fast wie ein Dritter Weltkrieg. Von mir aus gesehen, Angela Merkel ist die Kommandierende in Europa, die sagt Vorlagen, die macht das und das, die lässt, ja, soll ich sagen.
Also wie wir es vorhin schon ein gehört haben, sie tut befehlen und quasi die anderen müssen parieren. Geben wir doch das vielleicht nach Brüssel, die Kritik, die hört man viel, oder? Das sind viele Bürgerinnen und Bürger von anderen Ländern, die genau das kritisieren. Tritt der Deutschland jetzt so, oder fragen wir vielleicht nach Berlin, tritt Deutschland zu forsch auf zum Teil?
Also in Deutschland sieht man das anders und zum Beispiel beim Auswärtigen Amt sagt man, wir möchten gar nicht immer zuvorderst stehen und sozusagen den Kopf anheben, sondern Frankreich ist einfach nicht präsent. Man redet immer von dem deutsch-französischen Motor. Frankreich unter dem François Hollande hätte sich abgemeldet. Insofern würde man gerne Partner haben und da gehört eben England dazu. Aber natürlich ist Deutschland hat so stark wie noch nie in der Europäischen Union und eigentlich profitiert ja Deutschland sehr stark vom Euro, von der Währungsunion, von der Europäischen Union und hat sich das eigentlich auch verinnerlicht, das Projekt Europäische Union. Und insofern ist es schon so, es ist für sie, es gehört dazu und sie sind eindeutig die stärkste Macht, hätten aber gern, dass Paris da ein bisschen präsenter wäre.
Martin Aliot in Großbritannien, wir sind immer noch bei den Folgen, die so ein Brexit, also ein Rausgehen von Großbritannien aus der EU könnte haben. Was würde es eigentlich in Großbritannien selber bewirken? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt die Schotten anschauen, da weiss man, die sind sehr EU-freundlich, die wollen eigentlich drinnen sein. Würde es da auch noch mal zu einer Abspaltung kommen? Würde sich die vielleicht lösen?
Über das haben wir in der letzten Woche emsig diskutiert. Nicola Sturgeon, die Ministerpräsidentin von Schottland, die auch die Chefin ist von der schottischen Nationalistenpartei, hat durchaus eingeräumt, dass in einem solchen Fall, dass also das Vereinigte Königreich als Ganzes für Brexit stimmt, Schottland aber klar will bleiben und darum gegen seinen Willen aus der EU müsste austreten, dass das veränderte Umstände wären, wo ein zweites Referendum durchaus würde rechtfertigen. Aber sie ist eine sehr vorsichtige Politikerin, im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Alex Salmond, der gerne auch mal ein bisschen Theatertonner produziert hat, macht sie das überhaupt nicht. Sie hat auch in ihrer letzten Parteitagsrede sehr klar gesagt, wir als Partei, SNP, sind auf einer Mission, Schottland dereinst in die Unabhängigkeit zu führen. Aber wir werden die Stimmbürger erst wieder fragen, wenn wir solide Hinweise darauf haben, sprich Meinungsumfragen, und zwar ein paar, dass es einen Konsens gibt, eine Mehrheit gibt, dass man das will. Und dieser Konsens ist nicht vorhanden in Schottland. Und unter der Nicola Sturgeon, die absolut unangefochten ist in ihrer Partei, wird das so rasch auch nicht passieren. Nicht zuletzt, weil im Gegensatz zu vor zwei Jahren, September 2014, wo das erste Unabhängigkeitsreferendum stattgefunden hat, haben sich die wirtschaftlichen Koordinaten von diesem Projekt verschoben, weil der Ölpreis in den Keller gefallen ist. Die Schotten hätten, wenn sie allein würden wirtschaften, was jetzt der Fall wäre, wenn 2014 ein anderes Resultat rausgekommen wäre, hätten sie ein staatliches Defizit von etwa 9% von der Wirtschaftsleistung. Das geht nicht sehr lang gut.
Also auch da ist nicht klar, wie es weitergehen würde. Nehmen wir jetzt mal an, die Britinnen und Briten stehen morgen auf und es bleibt dabei, sie bleiben in der EU, sie wollen also nicht rausgehen, kein Brexit. Kann man denn da in Europa eigentlich zum Courant noch einmal übergehen, lieber Washington? Oder ist es doch wie eine Zäsur jetzt in der Geschichte der europäischen Integration, dass ein Land darüber abstimmt, rauszugehen?
Also ich glaube, die Gefahr besteht, dass sie werden versuchen, zum Courant noch einmal übergehen. Aber ich glaube, sie sollten doch die Abstimmung, weil man muss ja sicherlich davon ausgehen, dass sie relativ knapp ausgeht. Und dann würden immerhin 46, 47, 48% von einem wichtigen Mitgliedstaat wollen rausgehen. Und ich glaube, das müsste man schon als Anlass nehmen, um über die EU nachzudenken, um über das Funktionieren nachzudenken von der Europäischen Union. Weil, also ich meine, dass sie nicht optimal funktioniert, ich glaube, das tut niemand in Frage stellen. Aber zum einfach noch kurz etwas sagen auf das, was der Herr vorher gesagt hat, wegen dem Dritten Weltkrieg. Ich glaube, das muss man schon richtig stellen. Der Grundgedanke von der EU ist, dass man gemeinsam Probleme lösen, die man allein nicht lösen kann. Dass sie nicht richtig funktioniert oder dass sie nicht optimal funktioniert, das tut, wie gesagt, niemand behaupten. Und das wird auch nicht in dem Sinn in Frage gestellt. Aber dass man das Wort vom Dritten Weltkrieg, ich glaube, das muss man schon richtig stellen in dem Kontext.
Der Exek kann über die EU nachdenken und machen wir doch das jetzt mal. Und zwar machen wir so, wir spielen die Hymne ein von Europa, Freude, schöner Götterfunken, und ihr stellt euch vor, wenn jetzt die Regierungen von diesem Land oder den Ländern, die dir darüber berichtet, die Hymne hören. Was geht diesen Leuten durch den Kopf? Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weht. Wenn Angela Merkel in Berlin das hört, was sieht sie da für eine EU? Was hat sie für Bilder?
Also morgen am Morgen würde sie die Augen verdrehen und in den Himmel schauen, weil die Europäische Union so uneinig ist, weil sie quasi einen Sack voll Flöhe hat, wo sie auf Linie bringen will, zum Beispiel in Sachen Flüchtlingspolitik. Aber gleichzeitig, sie haben gesagt, was für ein Bild. Sie würde das Bild sehen, vom 3. Oktober 1990, da sieht man das Feuerwerk, deutsche Einigung, und dann ist eben auch die Hymne gespielt worden. Und in Deutschland hat man eben das Gefühl, die deutsche Einheit, der deutsche Wohlstand, das hängt mit der Europäischen Union zusammen. Und also nach dem Seufzer würde sie quasi bildlich gesagt die Ärmel hinterrollen und mal abwarten, hinter der Kulisse etwas organisieren und weitermachen mit dem Projekt.
Was hat die Ministerpräsidentin in Polen, Beata Szydło, was hat die für ein Bild? Von was für einem Europa träumt sie?
Bei ihr weiss ich es nicht einmal so, aber es ist wahrscheinlich auch nicht so entscheidend, was sie für ein Bild hat. Entscheidender ist der Mann im Hintergrund, Jarosław Kaczynski, der im Prinzip die Fäden zieht in Polen. Und ich glaube, der würde ein bisschen leiden, wenn er die Hymne müsste hören und würde sich wahrscheinlich so Sachen fragen, ja, und wo ist das Europa im Zweiten Weltkrieg, wo Polen irgendwie zerrissen worden ist und aufgeteilt worden ist, und wo ist das Europa während der ganzen Zeit vom Kommunismus, und jetzt kommt zuerst einmal Polen dran.
Also Polen first sozusagen.
Das ist, glaube ich, wirklich sitzt tief bei ihm drin, ja.
Und wie sieht es aus mit David Cameron, Großbritannien, Martin Aliot?
Die Hymne soll ja auch einen gewissen Idealismus abbilden. Und die letzten 4 Monate spätestens haben gezeigt, dass der Idealismus beim Herrn Cameron sowieso, wo ja sich eigentlich profiliert hat als Euroskeptiker, bevor er jetzt zur Galionsfigur vom Dinnenbleiben geworden ist. Aber auch sonst unter den und im Establishment, im Britischen, gibt's da, muss man den Idealismus mit der Lupe suchen. Ganz selten einmal blitzt er auf, in einer Rede vielleicht oder so, aber das ist nur ein Abschnitt. Und grundsätzlich sind sich die Briten alle einig, dass die EU soll ein Binnenmarkt bleiben, sein und nichts anderes. Wie das soll funktionieren, sie wettern gegen die Vollmachten vom Europäischen Gerichtshof, wo auch das Parlament in seine Schranken weisen kann, wo auch der britische Supreme Court in seine Schranken weisen kann. Das ist schwer verdaulich in einem Land, wo eben die Kriegserfahrungen vom Kontinent nicht in dem Mass hat, weil der Krieg nicht in Großbritannien stattgefunden hat. Also das Friedensprojekt ist in eigentlich nie über einen Ärmelkanal übergekommen.
Also wenig Idealismus, vor allem der Binnenmarkt, der im Zentrum steht. Wie sieht es aus, wenn der Jean-Claude Juncker in Brüssel die Hymne hört? Was löst das bei ihm aus? Was hat er gern für ein Europa?
Also ich glaube, das, was die Briten würden wollen, das wäre am Herrn Juncker ein Graus, dass Europa sozusagen nur der Binnenmarkt wäre. Ich glaube, der Juncker ist einer, der ganz stark eben auch für ein Europa einsteht, weil was ein politisches Projekt ist. Und er würde sich, denke ich, ein Europa wünschen oder vorstellen, dass die Hymne dort auch Emotionen auslösen, die stärker solidarisch ist, wo, wenn es wirklich Probleme gibt, die ein Land allein nicht lösen kann, dass man dann eben auch wirklich zusammensteht und versucht, die Probleme gemeinsam zu lösen, sei es bei den Flüchtlingskrisen oder sei es bei anderen Krisen, dass es eben nicht nur ein hohles Wort ist, dass man solidarisch ist miteinander, dass man auch eine Wertegemeinschaft ist, sondern dass das auch, glaube ich, die Realität ist. Ich glaube, ihm würden solche Gedanken und solche Emotionen durch den Kopf gehen.
Wie sieht es in Bundesbern aus? Philipp Burkhardt, Didier Burkhardt, der Außenminister, hat auch so Emotionen, wenn er die Hymne hört?
Ja, wahrscheinlich würde er und auch andere Regierungsmitglieder vor allem eine Gänsehaut bekommen, aber nicht im positiven Sinn, weil in den letzten Monaten hat man ja vor allem Knörzen aus Sicht von der Schweiz mit der EU. Es ist ziemlich alles blockiert und es war in den letzten Monaten nicht eine grosse Bereitschaft zu spüren gewesen, von Brüssel her, dass es hier irgendein Entgegenkommen sollte geben. Im Gegenteil, da wird auf Prinzipien gepocht. Gerade im Bereich Personenfreizügigkeit sagen wir, das ist ein unverrückbares Prinzip. Wir geben da keinen Millimeter nachher in Bezug auf Masseneinwanderungsumsetzung. Und da hinter der Kulisse schaut man das schon ein bisschen mit Verwunderung an. Die unverrückbare Haltung, wenn man sieht, dass die EU ja in anderen Bereichen, also Stichwort Migration, Verträge von Schengen und Dublin selber längstens nicht mehr einhalten, da kommt es ein bisschen komisch an, wenn man sagt, aber das Personenfreizügigkeitsvertrag sollte aber bitte sprichwörtlich Zitat für Zitat eingehalten werden.
Also der Personenfreizügigkeit enorm starr festhalten, aber an den anderen Orten zum Teil relativ lasch sein. Wenn man das so hört, eben Binnenmarkt, dann politisches Projekt, Idealismus oder die deutsche Einigung oder Polen zuerst, ganz unterschiedliche Bilder, die die unterschiedlichen Regionen von Europa haben. Hat Europa eigentlich so ein bisschen wie ein Sinndefizit? Also ist wie gar nicht klar, um was es eigentlich geht.
Aus Berlin noch etwas beitragen. Wo ich dann meinen Kollegen zugelassen habe zu dieser 9. Symphonie von Beethoven, habe ich gedacht, ja genau, ist ja Beethoven ein deutscher Komponist. Und viele Deutsche werden sagen, ist eigentlich gut, dass ein deutscher Komponist ist, weil erstens ist es ein deutsches Herzensprojekt. Ich glaube, wenn die EU auseinandergehen würde, wären die Deutschen die Letzten, die noch drin sind. Und weil sie auch den Takt angeben, finden sie vielleicht, ist ganz gut, dass das ein deutscher Komponist ist.
Ein deutscher, aber auch da wieder, oder? Würde Ihnen vielleicht sagen, wieder ein deutscher Komponist, der den Takt angibt. Wie ist es mit dieser Sinnesfrage? Ich würde das gerne gleich noch aufnehmen. Ist man sich nicht mehr einig, was eigentlich der Sinn ist von diesem Projekt?
Die Frage ist, ob man sich je einig war. Also mit meinem britischen Hut an, glaube ich nicht, dass das so ist. Die, die jetzt für den Austritt geworben haben, werden nicht müde, ihren Anhänger weiss zu machen, dass bei der letzten Abstimmung anno 75 man wirklich nur von einer Zollunion geredet und wirtschaftlicher Zusammenarbeit und dass das politische Projekt überhaupt nicht vorgekommen ist. Und ihre Gegner, die EU-Befürworter, sind schon blau im Gesicht mit dem Hinweis, in den Römer Vertrag ist das politische Projekt bereits drin. Warum haben eure Vorgänger das eure Wähler 1975 nicht erklärt und was das Endziel ist von diesem Projekt und dass man sich auf einem langen Weg befindet und ihr springt in der Mitte auf, aber der Zug fährt bereits und die Richtung ist eigentlich klar. Das ist ein Versagen von der britischen Politik damals. Es ist eine Irreführung von der britischen Politik, zum Teil wenigstens heute, wo behauptet, wir sind ja gar nie gefragt worden, ob man das politische Projekt überhaupt wollen. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, aber das ist der Fehler von den Briten und nicht von Brüssel.
Wie sieht man das in Brüssel?
Ja, bist du dazu?
Selbstverständlich, das wäre der Urs Bruder aus Warschau.
Osteuropa. Das ist auch eine interessante Sache, da finde ich. Also da hat man sich entschieden, dass man dazukommen will. Da hat man einen Sinn gesehen. Die Bevölkerung hat abgestimmt darüber, über einen Beitritt, relativ spät. Der Witz von der EU war ja lange gewesen, dass sie genau das, die Sinnfrage eigentlich nicht beantwortet hat. Man hat mal angefangen zu machen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist relativ lang gut gegangen. Man hat den Sinn relativ lange immer gesehen. Es hat etwas funktioniert. Man hat eine Stahlunion gehabt, zusammen mit der Stahlindustrie vergemeinschaftet, um irgendwie zu verhindern, dass wieder ein Krieg entstehen könnte. Und so weiter und so fort. Und die letzte solche Sinnetappe, wo man Sinn gesehen hat, ist tatsächlich die Osterweiterung von der EU. Und wenn man durch die Länder in Osteuropa reist, dann sieht man sofort, dass das sehr, sehr viel gebracht hat. Und es braucht relativ wenig historische Fantasie, um das Ausmaß von dieser Leistung, von der EU-Osterweiterung zu erkennen, wenn man da ist. Man muss nur einmal überschauen in die Ukraine. Der Ukraine ist es gleich gut gegangen 1990 wie Polen. Oder gleich schlecht, sollte man sagen. In der Ukraine geht es immer noch gleich schlecht und Polen steht sehr, sehr viel besser da in jeder Hinsicht. Es ist keine lupenreine Demokratie, aber es geht einer Demokratie theoretisch viel besser, es geht einer finanziell viel besser. Also da sieht man den Sinn nach wie vor, aber der wird eben in Westeuropa wahrscheinlich ein bisschen weniger gesehen.
Ausbruder, aber man sieht in Polen zum Teil auch Dörfer, die praktisch leer sind, also wo eine ganze Generation fehlt, wo noch die Alten da sind und vielleicht die Enkelkinder da sind und die mittlere Generation, die sind alle ausgewandert. Zum Beispiel nach Großbritannien, wo sie dort Arbeit finden. Das wäre das Stichwort Personenfreizügigkeit, das vorhin Philipp Burkhardt auch schon eingebracht hat. Ist das ein Erfolgsrezept, wenn man das sieht?
Natürlich ist das für ein Dorf kein Erfolgsrezept, wenn es ausstirbt. Und das wird auch empfunden in diesen Orten. Und dort ist natürlich auch ein gewisser Groll auf die EU. Es gibt ganz viele interessante Worte. In Polen gibt es das Wort von der Euro-Weise. Das sind die Kinder, die von ihren Großeltern erzogen werden, weil beide Eltern in Westeuropa arbeiten. All diese Sachen sind natürlich Schwierigkeiten. Aber die Frage ist immer, was wären die Alternativen für diese Dörfer? Ging es denn wirklich besser? Wären das florierende Landschaften, wenn sie nicht in der EU wären, wenn ihre Eltern nicht einen Job hätten dort? Da ist die Antwort, glaube ich, nein. Und das wissen die Leute hier auch.
Ist denn die Personenfreizügigkeit gleich irgendeinmal verhandelbar? Was sagt das Gefühl in Brüssel, Oliver Washington, bei der EU?
Also ich möchte noch kurz etwas sagen zu dem, was Martin Ariot gesagt hat, dass es in dem Sinn nie möglicherweise einen richtigen Konsens oder einen Sinn gibt. Ich glaube, dem würde ich auch grundsätzlich widersprechen. Möglicherweise haben die Briten den nicht gesehen, aber die Briten sind ja genau der störende Faktor gewesen, in Anführungszeichen, der immer für sich explizit sozusagen die Sonderrolle gefordert hat und wo eben auch viel kritisieren, dass eben die Sonderrolle, die Briten gefordert haben, sozusagen das europäische Projekt gestört hat. Und sonst, glaube ich schon, ist es eine, also ich glaube, man muss betonen, dass es Schwierigkeiten gibt innerhalb der Europäischen Union, aber ich glaube, man darf die historischen Leistungen der Europäischen Union mit genauso einem guten Gewissen eben auch betonen. Das ist sozusagen die Vergangenheit und in der Zukunft ist es vielleicht schon so, dass man sich Gedanken machen muss oder dass sie sich Gedanken machen müssen, die Akteure, wie sie die Fragen, die sich jetzt stellen, eben auch wirklich effizient miteinander lösen können. Die Fragen stellen sich.
Wie ist es mit der Personenfreizügigkeit? Verhandelbar irgendein ist? Man hat jetzt auch gesehen, die hat hier in Großbritannien massiv polarisiert.
Also ich glaube, der Philipp Burkhardt hat die Antwort fast selber auch gegeben. Man hat weil eben andere Pfeiler sozusagen so ins Wanken geraten, weil Schengen und Dublin, die beiden Systeme so nicht funktionieren, ist das sicher auch ein Grund, warum wir eben an diesen Pfeilern, die noch funktionieren, und ich glaube, Personenfreizügigkeit, tun sich die ganz grosse Mehrheit durch die Personenfreizügigkeit als einen Erfolg anschauen. Es gibt sicher Leute, es gibt sicher die Fälle, die man unter den sogenannten Sozialschmarotzer abhandeln und so, die allenfalls zu Problemen führen können, wo Probleme können sein können, die gelöst werden müssen. Aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt behaupten, wird innerhalb der Europäischen Union Personenfreizügigkeit nicht als ein Problem angeschaut, außer vielleicht noch in Polen, vielleicht in gewissen Teilen in Deutschland. Aber sonst würde ich sagen, nicht als Problem angeschaut. Und ich gehe nicht davon aus, dass die EU bereit ist, um den wirklich existenziellen Grundpfeiler der Europäischen Union zu verhandeln mit der Schweiz. Weil der Cameron, der hat ja das genau auch gewählt. Der Cameron ist ja vor 3/4 Jahr vor die Medien getreten und hat gesagt, er will gerne Personenfreizügigkeit verhandeln. Er will gerne eine Höchstzahl, er will gerne eine Limite von der Einwanderung. Und dann hat Frau Merkel ziemlich schnell, ziemlich klar gesagt, no, das kommt nicht in Frage.
Also das sind harte Zeiten für die Verhandler, Philipp Burkhardt.
Ja, das wird sicher nicht einfach. Das hat man aber auch immer gewusst, dass es nicht einfach wird. Die Frage ist dann einfach, ob die Positionen sich irgendwo annähern können oder ob man jetzt einfach den Clash möchte mit der Schweiz. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist natürlich halt, dass der Bundesrat und das Parlament hier einknickt und nachgibt. Im Moment ist die Situation so, dass der zuständige Staatssekretär, der Jacques de Wattville, der ein bisschen Federführung hat in dem Ganzen, sagt, er sehe schon, das britische Modell, das sei wahrscheinlich so ein bisschen ein Indikator, die haben eben keine zahlenmässige Beschränkung bekommen, sie können gar nicht selbstständig können sie Entscheidungen fällen, sondern die werden vom Rat gefällt und es sei auch nur eine vorübergehende Lösung, die man ihnen unterbreitet hat. Aber er sagt gleichzeitig auch ganz deutlich, wir sind nicht ein Mitglied von der EU und wir haben zum Beispiel eine doppelt so hohe Zuwanderung in den letzten Jahren wie Großbritannien. In dem Sinn sieht das nicht mit Großbritannien zu vergleichen und darum könnte das britische Modell für die Schweiz auch keine Lösung sein. Das ist jetzt à discuter.
À discuter.
Noch etwas dazu sagen?
Natürlich, Martin Alliant.
Ich sehe das letztlich sehr ähnlich. Das also, was der Cameron bekommen hat, dass das viel weniger gesehen ist, als er versprochen hat. Er hat letztlich nur bei der Missbrauchsbekämpfung von der Freizügigkeit im Sozialwesen gewisse Zugeständnisse, wenn auch sehr bescheidene Zugeständnisse bekommen. Aber ein Punkt vielleicht an Philipp Burkhardt. Wir sind ja jetzt am Ende von dem Abstimmungstag im Vereinigten Königreich. Wenn wir das Resultat morgen Morgen bekommen, nehmen wir zuerst an, die Briten bleiben. Ist es denkbar, dass eine Brüsseler EU-Kommission eine Schweizer Delegation trifft und nicht sagt, liebe Leute, die Briten haben jetzt nach einem hitzigen Abstimmungskampf, wo es eins von den beiden grossen Themen ist die Einwanderung oder mit Freizügigkeit innerhalb der EU gesehen, haben sie mehrheitlich beschlossen, wir wir wollen dabei bleiben, wir finden uns mit der Freizügigkeit ab. Ist es denn denkbar, dass die gleiche EU-Kommission, nachdem sie das überstanden hat, der Schweiz eine Konzession macht, eine materielle, in dieser Schlüsselfrage? Ich halte das für nicht sehr glaubwürdig.
Philipp Burkhardt?
Gut, aus Berner Sicht ist das schwierig einzuschätzen, was man in Brüssel macht. Es gibt immer noch die Hoffnung, dass es irgendwo ein Zusammenleben muss geben zwischen der direkten Demokratie in der Schweiz, wo die Abstimmungen gehabt hat, wo sich auch eine Mehrheit dafür ausgesprochen hat, dass man Zuwanderung möchte begrenzen, und den Interessen von der EU. Es gibt gewisse Anhaltspunkte im Freizügigkeitsabkommen, wo die Schweiz darauf setzt, dass es eine Möglichkeit gibt von einer allfälligen Anrufung einer Schutzklausel, wo man sicher darüber muss diskutieren, wie weit kann denn die gehen. Aber letztlich müssen beide Seiten sich in den nächsten Monaten entscheiden. Was ich noch wesentlich finde, für das noch zu erwähnen, das ist eigentlich nur das Vorspiel für das, was dann noch ein viel grösseres Problem ist, das, was die EU will, eben das Rahmenabkommen, wo es wirklich um sehr Grundsätzliche geht. Und da bin ich fast überzeugt, dass wenn die EU dort ihre Position durchdrücken möchte, dass sie sagt, wir bestimmen im Streitfall, was gilt und die Schweiz muss sich das unterordnen, dass das ja in der Schweizer Bevölkerung in einer allfälligen Volksabstimmung auch nicht angenommen würde und dann hätten wir dann das nächste Problem. Vielleicht wäre es aus Brüsseler Sicht gleich gescheiter, hier einen gewissen Schritt auf die Schweiz zu machen, wenn man in Zukunft auch noch grundsätzlich mit der Schweiz, dann möchte ich weiter verkehren können.
Das zeigt wieder eben die Interessen der verschiedenen Nationalstaaten, die sehr hoch gewichtet werden. Gut, die Schweiz ist jetzt nicht Teil der EU, machen wieder den Schritt auf, gehen wir wieder auf die höhere Ebene EU. Und auch dort, eben die einzelnen Länder haben unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Vorstellungen, was eine EU soll und was nicht. Braucht es dann vielleicht gar nicht unbedingt eine Vision, sondern einfach vielleicht wieder die Fähigkeit, Kompromisse zu finden und Kompromisse zu schließen? Oliver Washington in Brüssel, ist die ein bisschen verloren gegangen?
Also die Fähigkeit ist in letzter Zeit in gewissen Themen sicher verloren gegangen, aber in ganz vielen anderen Themen, muss man sagen, arbeitet die EU auch bestens, in Anführungszeichen. Da bringt sie Projekte für sie. Da geht es für sie. Gerade jetzt zum Beispiel vor einem halben Jahr hat die EU die sogenannte Küste, also die sogenannte Grenzwacht, das ist ein Thema gewesen, das vor einem halben Jahr aufgekommen ist, wegen der Flüchtlingskrise. Da ist sie innerhalb von einem halben Jahr ist sie zu einer Lösung gekommen, die durch das Parlament gegangen ist und durch den Ministerrat. Also es gibt sehr wohl sehr viele Themen, die sie auch für sich bringt, wo sie etwas macht. Das ist eines, also man darf es auch nicht nur sozusagen Probleme anschauen. Und zum anderen ist es sicher so, dass in diesen ganz grossen Fragen, die wir im letzten Jahr darüber diskutiert haben, dass dort möglicherweise die Kompromissfähigkeit ein bisschen verloren gegangen ist, dass die nationalen Interessen zu stark gewichtet worden sind und das müsste sich im Interesse von einer europäischen Lösung müsste sich das verändern. Und dann wären wir dort, wo ich eigentlich gesagt habe, dass es darum geht, dass es Probleme gibt, die man auf nationaler Ebene nicht lösen kann. Und darum müsste es auf europäischer Ebene gelöst werden. Und dann wären wir wieder dort. Und ich glaube, das ist eigentlich das Ziel.
Noch zwei Stunden sind die Urnen offen in Großbritannien. Es wird eine hohe Stimmbeteiligung erwartet. Das Resultat weiss man erst morgen. Morgen, Martin Aliot, Grossbritannien-Korrespondent. Wie geht es jetzt weiter in Grossbritannien? Noch die Nacht, wie wird die verlaufen?
Die Resultate tröpfeln ein, so ab der halber zwei Schweizer Zeit am Morgen. Die ersten Resultate werden sehr langsam kommen. Eins von den ersten, übrigens pikanterweise, ist Gibraltar, wo auch darf abstimmen. Wird aber der Ausgang nicht entscheiden. Und dann so zwischen 4 und 6 wird das Tröpfchen zu einem Strom. Dann kommen Resultate auch aus der Grossstädte. Und wir erwarten eigentlich, dass man es bei der hohen Stimmbeteiligung vielleicht ein bisschen später, aber wir sind davon ausgegangen, etwa am 6 Uhr morgen Schweizer Zeit, haben wir eine Ahnung, was ein plausibles Resultat ist. Das Resultat kommt dann zwischen 8 und 10 Uhr morgen auch wieder Schweizer Zeit.
Wir sind gespannt. Euch allen in den verschiedenen Teilen von Europa herzlichen Dank für das Gespräch und gute Nacht nach Brüssel, Warschau, Berlin, Bern und Großbritannien. Merci vielmals.
Das ist Diskussionssendung Forum auf srf1.ch zum Hören mit den Gästen von meiner Kollegin Simon Hulliger, der Martin Aliot, unserer Großbritannien-Korrespondent, Urs Bruderer, Osteuropa-Korrespondent, der Philipp Burkhardt, der Bundeshausredakteur, der Peter Vögeli, der Deutschland-Korrespondent von SRF und der Oliver Washington, EU-Korrespondent zu Brüssel für Schweizer Radio und Fernsehen. Bei uns auf dem Eis ist diese Abstimmung morgen Morgen natürlich das grosse Thema. Sie werden bei uns umfassend informiert über den Ausgang von dieser Abstimmung und können sich laufend natürlich auch informieren auf srf.ch. Und vor der 9 noch eine kurze Verkehrsinformation. Für die Region Zürich auf dem Nordring in Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern Stau wegen Unterhaltsarbeiten im Gubristunnel. Und nach der 9 den widmen wir uns der Schweizer Mundart zu.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.